Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, auch liebe Zuhörer am Stream, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Es ist nicht das erste Mal, ich war schon mehrmals hier, letztes Mal via Zoom. Und ich freue mich jetzt, hier wieder in die Gesichter reinzuschauen und dass wir wieder so zusammen sein dürfen. Mein Name ist Stefan Meyer. Ich komme aus Zürich und bin verheiratet mit der Rael, die auch hier ist. Wir haben zwei Kinder, ein bisschen älter als der Moses, der Timon und die Nina. Beide sind zu Hause ausgezogen. Der Sohn vor etwa 3 Monaten, die Tochter vor 1 Jahr. Das ist für uns eine neue Situation, neuer Lebensabschnitt, aber so ist das Leben. Ist normal, ja. Ja, ich bin in Zürich seit mehr als 20 Jahren in der Leitung und im Predigtdienst dabei, aber es gefällt mir immer noch. Die Ideen für neue Predigten sind wir noch nicht ausgegangen. Ich freue mich auf diese Predigt von heute und nicht, weil ich mich gerne selbst sprechen höre, sondern weil wir einen sehr spannenden, mutmachenden Text miteinander anschauen dürfen. Und ich empfinde das als Vorrecht, diesen Text mit euch zusammen anzuschauen. Ich habe den Text, letztes Jahr ist er mir in der persönlichen Bibellese, ist er vorgekommen. Und dieser Text hat mich so begeistert, dass ich dort gesagt habe, das wird eine Predigt. Und ich freue mich, dass wir das zusammen anschauen dürfen. Ich hoffe, ihr seid fit. Mindestens die, die nicht Corona erkrankt sind. Denn es wartet eine geballte Ladung auf uns. Wir lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, ab dem Vers 9. Dort schreibt Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Paulus schreibt, dass er für die Kolosser betet, nachdem er von ihnen gehört hat. Paulus hat diese Gemeinde nicht selbst gegründet. Das war Epaphras. Und dieser Epaphras hat nun Paulus davon berichtet. Und darauf bezieht sich Paulus in seinem Brief. Paulus hat gehört von ihnen, dass sie Jesus im Glauben angenommen haben und er freut sich über sie und er betet für sie. Und nun schauen wir uns an, was er denn für sie betet. Wir lesen die Verse 9 bis 14 aus Kolosser 1 und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wow! Was für ein unglaublicher Reichtum, der uns hier entgegenkommt. Am liebsten würde ich darüber 2 oder 3 Predigten machen. Aber ich bin ja nur für einen Sonntag eingeladen worden. Dieser Text wirkt auf mich wie ein Feuerwerk oder wie ein farbenfrohes Gemälde. Überreich. Wer irgendwie die Vorstellung hat, ein Leben als Christ sei langweilig oder armselig, der wird hier eindrücklich eines Besseren belehrt. So, wie es hier beschrieben ist, können wir, sollen wir, dürfen wir leben, weil das für uns gilt. Heute werde ich den Schwerpunkt auf die Verse 9 bis 11 legen. Aber die Verse 12 bis 14 müssen wir auch dazu nehmen. Sie gehören auch dazu, weil sie die Voraussetzung sind. So wie es in Versen 9 bis 11 beschrieben ist, auf diese Art dürfen wir leben, weil das, was in den Versen 12 bis 14 als Voraussetzung, als Grundlage genannt ist, weil das für uns gilt. Wenn wir das in Anspruch nehmen, können wir so leben. Die Verse 12 bis 14 zeigen uns das Fundament, auf das wir unser Lebenshaus aufbauen können. Und das Fundament, das muss stabil sein. Dessen müssen wir uns sicher sein. Das dürfen wir nicht einschränken oder uns wegnehmen lassen oder wegdiskutieren lassen. Das muss stehen. Und dieses Fundament, so wie es Paulus hier beschreibt, besteht aus einem Dreiklang. Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist und bleibt die Grundlage unseres Glaubens und unserer Beziehung zu Gott. Wir alle sind erlösungsbedürftig, weil wir alle aus uns selbst vor Gott nicht bestehen können. Gott ist heilig und unsere Sünde trennt uns von ihm. Das ist einfach so. Das ist nicht verhandelbar. Und wir können unsere Sünde nicht selbst bereinigen. Wir können sie nicht mit guten Taten oder großzügigen Spenden kompensieren. Sünde muss gesühnt werden. Und das hat Jesus an unserer Stelle getan. Er hat die Strafe auf sich genommen, die dir und mir gelten würde. Aus Liebe zu uns. Und das gilt für heute. Das gilt für bis heute für alle Menschen. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen, annehmen für uns persönlich. Dann gilt das für dich und für mich. Das ist Gnade. Wir bekommen nicht, was wir verdienen, sondern wir bekommen Vergebung. Das ist wichtig und entscheidend, aber nicht das Einzige. Die folgenden beiden Teile gehören auch zum Fundament. Sonst, wenn sie fehlen, bekommt das Haus, das wir darauf aufbauen, Schlagseite. Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wenn wir das stellvertretende Opfer von Jesus annehmen und ihn in unser Leben einladen, ihm die Führung unseres Lebens übergeben, dann geschieht etwas. Es wäre nicht nur in Anführungszeichen unsere Sünden vergeben, sondern es findet ein Herrschaftswechsel statt. Satan ist der Gegenspieler Gottes. Die Bibel nennt ihn unter anderem Fürst dieser Welt, weil er im Moment noch diese Welt bestimmt. Wer nicht von Jesus erfüllt und bestimmt ist, gehört zu dieser Welt. Er unterstellt sich ganz automatisch dem Zeitgeist und ist oftmals, ohne sich dessen bewusst zu sein, Teil des Einflussbereiches Satans. Das ist gemeint mit Gewalt der Finsternis. Und das ändert sich, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Wenn wir ihm die Herrschaft über unser Leben, über unser Denken, über unser Fühlen, über unser Wollen geben. Dann regiert er in uns. Dann gehören wir zu seinem Reich. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir Christen sind, haben wir gewissermaßen unsere Staatszugehörigkeit gewechselt. Wir gehören dann zu einem anderen Reich. Wir sind dann in der Welt, aber nicht von der Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dann geht es weiter. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Das zeigt uns die Zugehörigkeit und Annahme, die Gott uns schenkt. Wer ist ein Erbe? Ein Erbe ist ein Kind. Kinder werden Erben. In Jesus adoptiert Gott uns. Er nimmt uns als seine Kinder an und setzt uns als Erben ein. Eine größere Liebe und Wertschätzung gibt es nicht. Als seine Kinder gehören wir zu seiner Familie. Und weil die so groß ist, ist sie auch sein Volk. Sein heiliges Volk, oder wie es die Elberfelder Übersetzung schreibt, seine Heiligen. Wir gehören zu seinen Heiligen. Heilig nicht, weil wir so fromm und brav sind, sondern weil wir ihm gehören. Heilig heißt abgesondert. Das ist wie auch vorher. Wir gehören jetzt ihm. Wir gehören zu seinem Herrschaftsbereich. Darum sind wir heilig. Und auf diesem Fundament können wir jetzt bauen. Das ist ein Fundament, auf das wir bauen können. Und wir bauen darauf unser Leben als Christen. Ein Leben in der Verbindung mit Jesus. Ein Leben, wie es in den Versen 9 bis 11 beschrieben ist. Paulus betet für die Christen dort um Weisheit, Erkenntnis, Einsicht oder wie es die Elberfelder Übersetzung ausdrückt, um geistliches Verständnis. Weisheit, die brauchen wir doch unbedingt in dieser verrückten Zeit ganz besonders. Und die Bibel spricht oft davon. Das wäre auch wieder ein Thema für eine ganze Predigtserie. Weisheit, vielleicht die kürzeste Definition. Weisheit bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Und bei biblischem Verständnis von Weisheit geht es nicht in erster Linie um Wissen. Oder nur um Wissen, sondern es geht ums Verstehen. Um Verstehen auch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Und dann Verständnis und Einsicht. Da geht es um Urteilsvermögen in geistlichen Dingen, aber auch im Alltag, um das Tagesgeschehen, und die Zeitströmungen richtig einordnen zu können. Und wozu das Ganze? Wozu brauchen wir Weisheit und Einsicht? Wir sehen es dann im zweiten Teil vom 9. Vers, um den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen. Den Willen Gottes erkennen. Dafür will er uns Weisheit und Urteilsvermögen geben, damit wir den Willen Gottes verstehen können. Willen Gottes, das ist einerseits, denke ich, der allgemeine Willen Gottes, der für uns alle gilt. Den finden wir in der Bibel. Zu diesem allgemeinen Willen Gottes gehört zum Beispiel, dass wir zur Gemeinschaft mit Jesus berufen sind. Christsein heißt nicht in erster Linie Regeln einhalten, sondern Christsein heißt Gemeinschaft mit Jesus leben und ihm zum Vorbild nehmen und zum Beispiel so mit unseren Mitmenschen umgehen, wie er es uns vorgelebt hat. Zu diesem Willen Gottes gehört auch die Gemeinde. Er hat uns zu seinem Volk berufen und das sind wir gemeinsam und so dürfen wir gemeinsam Gemeinde sein und bauen. Und zu diesem Willen Gottes gehört auch, dass wir seine Zeugen sind, dass wir zu Jesus und unserem Glauben an ihn stehen. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, was alles zum Willen Gottes gehört, den wir erkennen dürfen. Wir finden ihn, wie erwähnt, in seinem Wort. Und dann kommt ja dazu noch der spezifische Willen Gottes. Nebst dem allgemeingültigen Willen Gottes kommt der spezifische Willen Gottes für dein Leben, für mich ganz persönlich. Was will Gott von mir, was jetzt nicht für alle Christen gleich ist? Zum Beispiel, wo ich mich einsetze in der Gemeinde, das ist für jeden ein bisschen anders. Oder ob ich, welche Missionare ich unterstütze. Oder ob ich selbst in den vollzeitlichen Dienst gebe. Und so weiter. Das sind dann spezifische Führungen für jeden persönlich. Das ist auch Willen Gottes. Und auch den will Gott mir zeigen, wenn ich mich von ihm leiten lasse. Wir sehen hier in der Argumentation von Paulus, oder in seinem Gebet besser gesagt, wenn ich Erkenntnis und Einsicht gewinne und Gottes Willen erkenne, dann hat das Folgen. Nämlich die Folgen, die im Vers 10 beschrieben sind. Das ist also eine logische Abfolge. Weisheit, Erkenntnis, um den Willen Gottes zu erkennen. Und das wiederum deshalb, darum, dazu, damit wir leben können, wie es Gott ehrt und wie es ihm gefällt. Das heißt, wenn wir Gottes Willen erkennen, dann geht es darum, ihn auch umzusetzen, auszuleben, anzuwenden. Ob ich den Willen Gottes erkannt habe, zeigt sich überhaupt erst daran, ob ich ihn auch auslebe. Wenn ich Gottes Willen zwar theoretisch weiß, aber ihn nicht auslebe, dann habe ich ihn nicht wirklich erkannt. Dann ist es höchstens theoretisches Kopfwissen ohne Auswirkungen. Wenn wir aber Gottes Willen erkennen und in unserem Leben umsetzen, dann ist das ein Leben, das Gott ehrt, wie er es hier sagt. Das ist ein Leben, das Gott ehrt. Das heißt, ich ehre Gott nicht nur darin, indem ich Loblieder singe. Das auch, natürlich. Die Bibel ist voll von Lobliedern und Aufforderungen, Gott in Liedern und in unseren Gebeten anzubeten, zu loben, zu ehren. Aber auch unsere Lebensführung kann und soll ein Lob sein, soll ihn ehren. Und dann noch etwas weiteres, ein solches Leben ist auch ein Leben, das Gott gefällt. Wenn ich den Willen Gottes tue, freut sich Gott darüber. Das finde ich schön, das zu wissen. Gott hat auch Gefühle. Manches macht ihn traurig, anderes zornig, aber oft freut er sich auch. Zum Beispiel über dich, wenn du an ihn glaubst und seinen Willen in deinem Leben umsetzt, dann freut er sich darüber. Wenn du zum Beispiel mit deinen Mitmenschen geduldig und liebevoll umgehst, oder wenn du zu deinem Glauben stehst, oder wenn du Versöhnung schaffst, wenn du bereit bist, um Vergebung zu bitten oder Vergebung auszusprechen, dann schaut Gott auf dich herab und denkt, ist doch schön, wie sie, wie er den Glauben auslebt, und er freut sich über dich. Und die Folge von guten Dingen, die einander zur Folge haben, ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter im Vers 10. Ein solches Leben wird Früchte tragen. Früchte tragen, das ist auch wieder ein großes Thema. Er spricht viele große Themen an in diesem Text. Ich denke, das ist zum einen die Frucht des Geistes, die in Galater 5, 22 beschrieben ist und die bei uns immer mehr zum Vorschein kommen kann. Das sind Früchte, die ein solches Leben trägt. Aber ich denke, zu Frucht unseres Lebens gehören auch Auswirkungen auf andere. Das ist für mich auch eine Frucht. Frucht für die Ewigkeit. Zum Beispiel, wenn ich mich im Kids-Programm der Gemeinde oder anderswo einsetze und sich aus Folge darauf Kinder für ein Leben mit Gott entscheiden, dann ist das Frucht. Oder wenn ich in der Jugendgruppe oder im Hauskreis mit Christen ermutige und fördere und sie so reifere Christen werden und Gott treu bleiben. Oder wenn ich an meinem Arbeitsplatz mit Kollegen gut umgehe, zu meinem Glauben stehe und so dazu beitrage, dass sie ihre Vorurteile dem Glauben gegenüber abbauen können. Das alles sind gute Früchte unseres Lebens. Und dann dürfen wir Gott immer besser kennenlernen, schreibt er dann auch im Vers 10. Und das ist auch, wie der Lebenswandel, eigentlich eine Folge aus Vers 9. Ich lerne ihn besser kennen, wenn ich lerne, im Alltag auf ihn zu vertrauen, ihn in meinen Alltag einzubeziehen, mich im Alltag von ihm leiten zu lassen und erlebe dann, wie er mir tatsächlich hilft, wie er mich führt, wie er mich leitet. So lerne ich ihn besser kennen. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt das mit Gott immer besser kennenlernen. Bei Luther und Elberfelder steht wachsen in der Erkenntnis oder wachsen durch Erkenntnis. Und dann kommen wir plötzlich wieder an den Anfang. Im Vers 9 steht ja auch von der Erkenntnis. Und dann merken wir, dass das Ganze eigentlich nicht einfach eine einmalige Folge ist, sondern das ist ein ganzer Kreislauf. Ein kontinuierlicher Wachstumsprozess, den uns Paulus hier in seinem Gebet vorstellt. Und das finde ich spannend und faszinierend. Das ist ein kontinuierlicher Wachstumsprozess. Jetzt ist Paulus aber auch Realist genug. Paulus weiß auch, dass auch als Christ manchmal schwierige Phasen kommen. Manchmal brauchen wir, auch wenn wir uns von Gott leiten lassen, auch wenn wir seinen Willen erkennen und tun, manchmal braucht es Geduld, manchmal Standhaftigkeit und manchmal auch beides aufs Mal. Das war schon damals so, nicht erst bei heute. Aber auch da hat uns Paulus eine Ermutigung, nämlich Gott schenkt uns die Kraft dazu. Im Vers 11. Gott selbst wohnt in seinem Geist in uns und er gibt uns die Kraft, auch schwierige Dinge auszuhalten und standhaft und geduldig zu bleiben. Ich finde das gewaltig. Ich bin überwältigt, was Gott uns alles schenkt und möglich macht. Und ich denke, das ist in erster Linie ein Geschenk. Das ist ein Zuspruch. Er schenkt uns Weisheit und Einsicht. Er hilft uns, seinen Willen zu erkennen, damit wir nachher auch wieder mit seiner Hilfe entsprechend leben können. Und er schenkt uns Kraft. Das ist Zuspruch. Aber natürlich sind auch unsere Antwort und unser Mitwirken gefragt. Das gehört auch dazu. Wir müssen das auch wollen und uns immer wieder neu schenken lassen. Darum betet Paulus ja dafür. Das heißt, wir sollen darin wachsen, es wollen, es annehmen, umsetzen, immer wieder neu. Das ist vielleicht ähnlich wie beim Wachstum einer Pflanze. Ich kann das nicht selbst machen. Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Aber ich kann Wachstum fördern oder hindern. Eine Pflanze muss sich ans Licht stellen, gut ernähren, in guten Boden pflanzen, damit sie wachsen kann. Und das ist in unserem Leben auch so, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Da gehört dazu, was ich konsumiere, ob ich Zeit mit Gott verbringe, aber auch mit welcher Einstellung ich die Bibel lese oder einen Gottesdienst besuche. Ist es einfach fromme Routine oder will ich Gott begegnen und mich von ihm berühren und verändern lassen? Wir haben uns jetzt zusammen angeschaut, was das Leben mit Jesus ausmacht. Und nun möchte ich mit euch noch auf das Wie achten. Nach dem Was auch noch auf das Wie. Und dazu schauen wir mal auf die beschreibenden Wie-Wörter, Adjektiven oder Adverben oder was auch immer, im gelesenen Text. Paulus bittet um alle nötige Weisheit, um Einsicht, um Gottes Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann können wir ein Leben führen, das Gott in jeder Hinsicht gefällt. Und wir werden imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott immer besser kennenlernen. Und Gott wird uns mit der ganzen Kraft ausrüsten, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ich finde das überwältigend. Und das ist nicht nur in dieser neuen Genfer Übersetzung so, weil der Übersetzer, der Andreas Simank, in Euphorie geraten ist und die Pferde mit ihm durchgegangen sind. Ich schaue mir in der Vorbereitung zu einer Predigt immer auch den Elberfelder und den Luthertext an. Und auch die brauchen zwar andere Worte, aber genauso starke wie Wörter. Wenn ich selbst dieses Gebet formuliert hätte und diesen Brief an die Kolosser geschrieben hätte, dann hätte ich im Vers 9 vielleicht geschrieben, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist ein wenig von seiner Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen ansatzweise zu erkennen. Paulus aber schreibt alle nötige Weisheit um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Im Vers 10 würde ich vielleicht schreiben, dann könnt ihr ein Leben führen, das dem Herrn immer wieder mal gefällt. Er aber schreibt von einem Leben, das dem Herrn in jeder Hinsicht gefällt. Das ist schon spannend und herausfordernd. Warum hat Paulus diese Worte gewählt? Nur weil er ein Choleriker war? Sicher spielt auch die Person und der Schreibstil des Autors hinein. Die Bibel ist Menschenwort und Gotteswort gleichzeitig. Die Autoren hatten ihre Persönlichkeit und ihren Stil. Aber sie wurden von Gott inspiriert. Für mich sind diese kräftigen Wie-Wörter eine Aufforderung, mich nicht mit zu wenig zufrieden zu geben, sondern durstig nach mehr zu bleiben. Und das auch noch nach 10, 20 oder 40 Jahren im Glauben oder noch mehr. Ich freue mich, wenn Gott mir oft Weisheit und Einsicht schenkt und ich seinen Willen in vielen Bereichen kenne. Aber ich will mir noch mehr Weisheit schenken lassen, um seinen Willen noch mehr zu erkennen, auch dort, wo ich im Moment noch im Dunkeln tappe. Ich freue mich, wenn es mir oft gelingt, das zu tun, was in Gottes Augen gut und richtig ist. Aber ich will lernen, es auch in den Situationen zu tun, wo es mir im Moment noch nicht gelingt. Christ sein, Leben im Glauben, ist wachstümlich. Da gehört Wachstum dazu und so soll es bleiben, bis wir unseren letzten Atemzug getan haben. Ich komme zum Schluss und noch ein Hinweis zum Thema Zufriedenheit. Es gibt gute und weniger gute Zufriedenheit. Wir haben sehr viel Grund zur Dankbarkeit. Zum Beispiel für das, was wir jetzt genau gesehen haben. Dankbarkeit, dass Gott uns als seine Kinder annimmt, in sein Volk, in sein Reich aufnimmt. Dankbarkeit, weil er uns hilft, ihn immer besser zu verstehen, weil er uns hilft, so zu leben, wie er es will. Dafür können wir dankbar sein. Und wir sollen auch lernen, mit unseren Umständen zufrieden zu sein. Zum Beispiel mit unserer Arbeit, mit unserer Wohnung zufrieden zu sein. Da gehört es auch dazu, unsere Grenzen, die uns gesetzt sind, zum Beispiel in der Kraft oder in Möglichkeiten, die wir haben, zu akzeptieren. Dankbarkeit und Zufriedenheit sind wichtige Werte, die auch zu einem Leben gehören, das ihm gefällt. Und die übrigens, Klammer, nicht unwesentlich dazu beitragen werden, welche Art Menschen wir sein werden, wenn wir älter sind und unsere Kräfte abnehmen. Das ist die gute Zufriedenheit. Aber wir wollen nicht selbst zufrieden werden und meinen, wir hätten kein Wachstum und keine Veränderung mehr nötig. Das wäre fatal und das ist eine Gefahr für langjährige Christen. Gott will uns immer mehr in sein Bild verändern, ins Bild von Jesus. Er will uns immer mehr seinen Willen erkennen lassen und Frucht bringen lassen. Und das hört nicht auf. Dann magst du jetzt vielleicht sagen, okay, aber Vers 10, stets das tun, was richtig ist. Ist das jetzt nicht ein bisschen extrem? Ist das nicht eine Überforderung? Stets das tun, was gut und richtig ist. Luther und Elberfelder schreiben hier von jedem guten Werk. Das beinhaltet vielleicht ein bisschen weniger die zeitliche Komponente als das Wort stets. Tun, was gut und richtig ist, dazu gehört für mich auch der Umgang mit Fehlern. Das heißt, stets das Tun, was gut und richtig ist, meint nicht, dass wir nie Fehler machen dürfen. Weil das wäre ja wirklich nicht realistisch. Aber für mich gehört eben auch dazu, wie ich mit meinen Fehlern umgehe. Dass ich zu meinen Fehlern stehe und dass ich daraus lerne. Und um Vergebung bitte, wo ich Menschen verletzt habe. Und das kann ich stets tun, auch wenn ich nicht perfekt bin und mir durchaus auch Fehler unterlaufen. Und wenn wir Gott immer besser kennenlernen, heißt das ja auch, dass wir nicht nur in der Erkenntnis wachsen, sondern auch in der Fähigkeit, ihm entsprechend zu leben. Dann darf es uns immer besser gelingen. Und wenn wir Fehler machen, ist das für mich Motivation, weiter dran zu bleiben, ihn weiter an mir wirken zu lassen, mich noch mehr in sein Bild verändern zu lassen und ihm ähnlicher zu werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Reichtum, der uns hier in deinem Wort entgegenkommt. Ich finde es überwältigend und spannend, die Zusammenhänge zu sehen, die du uns hier in diesem Gebet des Paulus zeigst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir zu deinem Herrschaftsbereich gehören. Und danke, dass du uns hilfst, zu wachsen in unserer Beziehung zu dir. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer mehr Einsicht und Erkenntnis, Verständnis deines Willens geben willst, dass wir auch so leben können, wie du es uns vorgelebt hast. Danke, dass du selbst uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen, um deine Nachfolger zu sein, um deinen Willen auszuleben. Du erwartest von uns nicht, dass wir Gesetze einhalten und keine Fehler machen, sondern dass wir uns von dir erfüllen und leiten lassen. Und das dürfen wir tun, jeden Tag. Egal, ob wir seit einer Woche deine Kinder sind oder seit 50 Jahren. Du erfüllst uns, du lässt uns dich immer besser erkennen und du hilfst uns, deinen Willen auszuleben. Auch in der nächsten Woche. Danke dafür. Amen.